Heute Abend einen Text, der hat es in sich. Aber das ist ja beim Bruder Mohl immer so, nicht? Dass er ganz besondere Texte hat. 5. Mose 25, die Verse 5 bis 10. Hoffentlich zieht nachher nicht jemand einen Schuh aus. 5. Mose 25, die Verse 5 bis 10. Das Thema ist die zwei Geschlechtsregister, die im Neuen Testament drin stehen über die Geschlechterfolge bis Christus, ja? Also, und dazu 5. Mose 25, 5 bis 10. Also, exakt heißt das Thema zweierlei Geschlechtsregister Jesu. Also, ich lese: Wenn Brüder beisammen wohnen und einer von ihnen stirbt und hat keinen Sohn, so soll das Weib des Verstorbenen nicht auswärts eines fremden Mannes werden. Ihr Schwager soll zu ihr eingehen und sie sich zum Weibe nehmen und ihr die Schwagerpflicht leisten. Und es soll geschehen, der Erstgeborene, den sie gebiert, soll nach dem Namen seines verstorbenen Bruders aufstehen, damit dessen Name nicht ausgelöscht werde aus Israel. Wenn aber der Mann keine Lust hat, soll ja passieren, nicht? Wenn aber der Mann keine Lust hat, seine Schwägerin zu nehmen, so soll seine Schwägerin ins Tor hinaufgehen zu den Ältesten und sprechen: Mein Schwager weigert sich, seinem Bruder einen Namen in Israel zu erwecken. Er will mir die Schwagerpflicht nicht leisten. Und die Ältesten seiner Stadt sollen ihn rufen und mit ihm reden, und besteht er darauf und spricht: Ich habe keine Lust, sie zu nehmen, so soll seine Schwägerin vor den Augen der Ältesten zu ihm hintreten und ihm den Schuh von seinem Fuß ausziehen und ihm ins Angesicht speien. Schwäbisch spucken, ja? Ja. Ich hoffe, ihr habt das alle schon einmal gelesen, nicht? Ja? Und ihm ins Angesicht spucken. Und sie soll antworten und sprechen: Also soll dem Manne getan werden, der das Haus seines Bruders nicht bauen will. Und sein Name soll in Israel das Haus des Barfüßers heißen. So, jetzt wissen wir es.
Achso, jetzt bist du da nachher dran, ja?
Jetzt wollen wir uns zuerst miteinander beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du unser erstgeborener Bruder bist und zu uns gekommen und in allen Dingen deinen Brüdern gleich geworden. Dass du eingegangen bist in unsere Niedrigkeit, Sünde und unser Fleisch. Und dass du dich völlig dahin geopfert hast, um Gott hier auf dieser Erde durch uns hindurch zu verherrlichen und seinen Namen zu erhöhen. Wir danken dir für die Stunde, die du uns schenkst, und bitten dich jetzt auch für unseren Bruder, dass du ihm die innere Freiheit und Freudigkeit gibst, dein Wort in Freiheit und Vollmacht zu sagen. Wir segnen einander, die wir hier im Hause des Herrn zusammen sind, und preisen dich und ehren dich mit allen Heiligen und Engeln zusammen, ganz besonders deinen Jesusnamen. Amen.
Dass so etwas in der Bibel steht. Das sogenannte Gesetz der Schwagerehe. Noch die Frage: Wenn ich so spreche, verstehen alle? Ist gut?
Ja.
Danke. Dem Herrn. Wir haben das Wort in 5. Mose 25 gelesen, gehört. Wie es nun im Gesetz vom Sinai des Mose formuliert ist. Wir haben vielleicht nebst allem gemerkt, dass die Witwe kinderlos sterben, ohne Sohn sterben, ihren nächsten Schwager, ihren nächsten Blutsverwandten direkt auffordern soll, sie zu heiraten. Er sei verpflichtet nach dem Gesetz. Erstens, der Sohn, der dann geboren wird von der Witwe, von einem Schwager gezeugt, ist dann nicht, wird im Zivilstandsregister Israels nicht eingetragen als Sohn dessen, der ihn gezeugt hat, sondern als Sohn des Verstorbenen. Und damit ist dieser nun vom Schwager gezeugte Sohn, und auf das kommt es letzten Endes an, der rechtmäßige Erbe des Verstorbenen. Also alles, was der Verstorbene besessen hat, an Land und irgendwelchen Werten, konnte nun, war nun dieser Sohn, sein Sohn, rechtmäßiger Erbe und rechtmäßiger Sohn des Verstorbenen nach dem Gesetz. Ich darf gleich hier sagen, diese ganze Wortfolge, dieses Gesetz der Schwagerehe, wird uns eigenartig berührt haben. Ich darf gleich weiterfahren und sagen, was ich gedacht habe, zum Herrn gesagt habe: Herr, entschuldige, ich habe Mühe, diese Anordnung als etwas Vollkommenes zu beurteilen. Ich habe vielleicht aus aller Herzen gesprochen. Als etwas Eigenartiges, ganz nach dem Fleisch, geordnetes. Und jetzt darf ich wieder gleich am Anfang trösten. Wieder ist es so, dass die Schriftstellen, die die Frommen lieber nicht in der Bibel hätten und deren, von denen wimmelt es, in moralischer Hinsicht, in ethischer Hinsicht, in mancherlei Hinsicht, dass Gott gerade in diesen anstößigen Dingen, wie geschrieben steht, ich lege einen Stein des Anstoßes nicht in Babel und nicht in Ägypten, sondern vor die Füße der Frömmsten. In Zion, vor die hohen Priester, Pharisäer, Gesetzeslehrer, Schriftgelehrten, Sadduzäer und so weiter. Und wir meinen ja auch, fromm zu sein. Vor die Füße der Frömmsten. Einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und ich darf bezeugen, liebe Geschwister, bei all diesen Steinen des Anstoßes im Worte Gottes und dem Felsen des Ärgernisses hatte ich keine Ruhe innerlich, bis der Herr mir, die Gnade besitzend, allem glauben zu können, was geschrieben steht, jedem Wort im Griechischen Neuen Testament, jedem Wort im hebräischen Alten Testament, jedem Buchstaben und jedem Pünktchen daneben. Und ein solcher verdummter moderner Mensch in den Augen der Welt hat der Heilige Geist so große Freude, dass er nicht anders kann, als gerade einem solchen die Dinge offenbaren, die kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen sind, weil er den Geist bekommen hat, der alle Dinge erforscht, sogar die Tiefen der Gottheit. Und da sind wir nun gerade angelangt, an solcher einer Tiefe der Gottheit. Eigenartig, diese, ja gerade, eigenartige Familienordnung in Bezug auf Sohnschaft und Erbschaft ist eigenartig, dass schon, wie soll ich die nennen, 500 Jahre vor dem Gesetz des Mose lebenden Patriarchen, nehmen wir Abraham, Isaac und Jakob. Und der Sohn Juda, sich an dieses Gesetz gehalten haben. Das war also schon gang und gäbe, 500 Jahre vor der Gesetzgebung am Sinai. Wir haben ja den Fall, Juda, ja, der gerade kurz vorher den Josef verkauft hat, wird von Gott schwer geschüttelt, gerüttelt. Er heiratet ein Weib namens Tamar. Sie gebiert drei Söhne. Der Älteste heiratet und stirbt. Und jetzt musste der Nächste die Schwagerehe vollziehen, der Bruder. Und der weigert sich, das ist der Onan. Wort genügt. Den lässt Gott sofort sterben. Der Zweite heiratet und will auch nicht, stirbt auch. Jetzt ist nur noch der dritte Sohn da. Und da hat Juda, der Vater, Angst, wenn der heiratet, dann stirbt mir der auch noch. Und jetzt entzieht er seinem letzten Sohne die Möglichkeit einer Heirat und das sind nun Dinge genügend, uns zu bezeugen, dass dieses eigenartige Familiengesetz der Schwagerehe schon bei diesen Vätern nicht nur bekannt war, sondern von Gott überwachte, genau, wenn nicht, dann kamen die um und starben die. Also, trotz allem vor Gott eine sehr ernste Sache, ernstzunehmende Sache. Und nun haben wir eine wunderbare Familiengeschichte, in welcher dieses sonderbare Gesetz der Schwagerehe auch aufs Wunderbarste beachtet und durchgeführt worden ist. Wer weiß wo? Ausgerechnet in dem vier Idyllenbuch Ruth. Ruth. Die Naomi und ihr Mann ziehen aus nach Moab wegen Hungersnot in Bethlehem. Der Mann stirbt, Naomi ist Witwe. Die Söhne heiraten Moabitinnen. Einer nach dem anderen stirbt auch. Jetzt sind in Moab drei Witwen. Eine Schwiegermutter der zwei anderen Witwen. Eines Tages ziehen die zurück zur Grenze Israels, weil sie gehört haben, es gibt wieder Brot in Bethlehem, im Hause des Brotes. An der Grenze spricht die Schwiegermutter den Töchtern zu, zurückzukehren. Die eine kehrt zurück, aber die Ruth mit ihren wunderbaren Worten, die liebt ihre Schwiegermutter so sehr, dass sie alles verlässt, alles, und sich eins macht mit ihr, mit ihrem Gott, mit ihrem Vaterlande, mit ihrer Familie, mit ihrer Sippschaft, mit ihrem Ort, völlig eins. Nur der Tod soll uns scheiden. Liebe Geschwister, liebe Schwiegermütter unter uns, das ist das Musterbild einer Schwiegermutter, die Naomi. Nun, sie kommen nach Bethlehem, alle starben. Wir beachten, und ich bitte vielleicht dich oder jemand zu lesen, kurz zu lesen, die Stellen, die ich nenne. Ruth 3, Vers 9, besonders Vers 9b, Ende von Vers 9. Ruth 3, 9b.
Ich bin Ruth, deine Magd, so breite deine Flügel aus über deine Magd, denn du bist ein Blutsverwandter.
Drei Vers 11.
Und nun, meine Tochter, fürchte dich nicht, alles, was du sagst, werde ich dir tun.
Sagt wer zu wem? Boas zur Ruth. Die Schwiegermutter hat ihr gesagt, du, der Boas ist unser nächster Verwandter, der muss dich heiraten. Und die Ruth prompt, ja, breite deine Flügel über mich aus, so. Und was sagt der Boas? Ist er bereit? Alles, was du sagst, will ich tun. Vers 13. Einige Worte.
Bleibe diese Nacht und es soll am Morgen geschehen, wenn er dich lösen will. Gut, so mag er lösen. Wenn er aber keine Lust hat, dich zu lösen, so werde ich dich lösen, so wahr der Herr lebt. Liege bis zum Morgen.
Das ist das dritte Kapitel, das nenne ich als sogenanntes Tennenidyll. Boas war eben fertig mit der Gerstenernte. Ein Riesenhaufen vor seiner Tenne, müde geworden und legt sich dahin. Und die Naomi, die wusste das und sagt der Ruth, das ist eine Schwiegermutter. So, jetzt gehst du still, wasche dich, salbe dich, zieh dein bestes Kleid an, jetzt gehst auf die Tenne zu Boas, und legst dich still um Mitternacht zu seinen Füßen hin. Eine Schwiegermutter. Gesagt, getan, Ruth gehorcht der Schwiegermutter. Um Mitternacht schreckt der Boas auf und sieht ein Weib zu seinen Füßen liegen. Wer bist du? Ich bin Ruth, deine Magd. Und jetzt kommt das Wort. halte deine Flügel aus und so. Antwort des Boas: Bleibe hier liegen, zu meinen Füßen, bitte, bis an den Morgen. Ein Tennenidyll von größter sittlicher Treue. Und Ruth blieb zu Füßen des Boas liegen bis an den Morgen, aber er hat ihr geraten, bevor es Tag wird, dass niemand es sieht, stehst du auf und ich lade dir noch ein Bündel Gerste auf, damit ihr was zu essen habt dann. Und morgen wird der Fall klargestellt. Dann kommt am anderen und dann kommt sie nach Hause. Die Schwiegermutter ist natürlich hoch gespannt, was da geschehen ist. Sie ist gar nicht erstaunt, dass es so gegangen ist. Und sagt ihr, Boas wird nicht ruhen, bis er morgen den Fall vor den Ältesten im Tore abgeklärt hat. So geschah es, morgen früh ist Boas im Tore, die Ältesten versammeln sich und siehe da, ja, er hat dann der Ruth noch gesagt, ich bin bereit, dich zu nehmen, aber da ist noch ein Mann da, der ist blutsmäßig dir näher verwandt als ich. Der hat den ersten Anspruch. Er ist im Tore, die Ältesten, jetzt kommt gerade der so und so. Der Herr sagt, du komm mal her. So und so steht es. Es handelt sich drum, jetzt da einzutreten nach dem Gesetz. Und der sagt zuerst, ja, ja, ich will schon. Ich nehme schon das Feldstück der Naomi in Besitz. Nicht? Da wäre dabei gewesen, aber Boas sagt ihm sofort, ja halt, langsam, langsam. Das Feldstück bekommst du erst, wenn du die Witwe des Machlon, des Mannes der Ruth, heiratest und mit ihr zeugst. Und wenn ein Sohn kommt, ein Erstgeborener von dir, dann ist das nicht dein Sohn, sondern dann ist das der Sohn des Machlon. Der erbt dann alles und du gar nichts. Dann sagt er, ja, ich kann in dem Fall nicht mitmachen. Dann tu du das für mich. Und dann hat Boas vor den Ältesten das alles ausgebreitet. Und so geschah es, dass Boas rechtsgültig nach dem Gesetz bereit war und die Schwager-Ich-Pflicht dann durchführte. So lesen wir jetzt Kapitel 3, Vers 14. Ah, das haben wir schon. Ja. Und 4, Vers 1. Ah, jetzt Boas im Tore. Ja.
Und Boas ging zum Tore hinauf und setzte sich da selbst. Und siehe, der Blutsverwandte ging vorüber, von dem Boas geredet hatte. Da sprach er, komm her, setze dich hierher, du, der und der. Er kam herzu und setzte sich. Weiter?
Ja, ja, noch etwas lesen, ja. Ja.
Und Boas nahm 10 Männer von den Ältesten der Stadt und sprach, setzet euch hierher. Und sie setzten sich. Und er sprach zu den Blutsverwandten, Naomi, die aus dem Gefilde Moabs zurückgekehrt ist, verkauft das Feldstück, welches unserem Bruder Elimelech gehört.
Verkauft das Feldstück, das hat bei ihm Eingang gefunden.
So habe ich nun gedacht, ich wolle es deinem Ohr eröffnen und dir sagen, kaufe es vor den Einwohnern und vor den Ältesten meines Volkes. Wenn du lösen willst, löse, und wenn du nicht lösen willst, so tue mir's kund, dass ich es wisse, denn da ist niemand außer dir zum Lösen, und ich komme nach dir. Und er sprach, ich will lösen. Da sprach Boas, an dem Tage, da du das Feld aus der Hand Naomis kaufst, hast du es auch von Ruth, der Moabitin, dem Weibe des Verstorbenen, gekauft, um den Namen des Verstorbenen aus seinem Erbteil zu erwecken. Da sprach der Blutsverwandte, ich kann nicht für mich lösen, dass ich mein Erbteil nicht verderbe. Löse du für dich, was ich lösen sollte, denn ich kann nicht lösen. Das war Vers 6.
Das war 5 und 6, Vers ja. 5 und 6.
Ja, bis, gut. Bis Vers 6. Ja.
Jetzt noch Kapitel 4 von Vers 7 an.
Ja. Dies aber geschah vor dem in Israel bei einer Lösung und bei einem Tausche, um jede Sache zu bestätigen. Der eine zog seinen Schuh aus und gab ihn dem anderen. Und das war die Art der Bezeugung in Israel. Und der Blutsverwandte sprach zu Boas, kaufe für dich. Er zog seinen Schuh aus, da sprach Boas zu den Ältesten und zu allem Volk, ihr seid heute Zeugen, dass ich aus der Hand Naomis alles gekauft habe, was Elimelech und alles, was Kilion und Machlon gehörte. Und auch Ruth, die Moabitin, das Weib Machlons, habe ich mir zum Weibe gekauft, um den Namen des Verstorbenen aus seinem Erbteil zu erwecken, dass nicht der Name des Verstorbenen ausgerottet werde unter seinen Brüdern und aus dem Tore seines Ortes. Ihr seid heute Zeugen.
Soweit, ja. Hat nun Boas mit Ruth Kinder gezeugt?
Ja.
Antwort? Ja. Zur Wonne der Naomi natürlich, dann Großmutter. Nun war der Erstgeborene, das war ja auch wieder ein eigenartiger Vorgang, als die da Zwillinge nacheinander kamen, als der Erstgeborene kam, mit einem roten Faden drumherum und ihren Itten. Dieser Erstgeborene ist nun nicht Sohn des Boas im Geschlechtsregister Jesu Christi, sondern Sohn des Machlon, des Mannes der Hut. Eigenartig. Die Leute haben die natürlich andere Namen gegeben, aber im Gesetz so. So, und jetzt diese eigenartigen Dinge. Sind nun die göttliche Lösung für die scheinbar unmögliche Lösung in Bezug auf die biblischen Geschlechtsregister im Neuen Testament, eines nach Matthäus und eines nach Lukas. Ich habe hier nicht wenige von uns besitzen dieses Blatt. Von Adam bis auf Jesus Christus, auch der Zeit nach immer in hundertjährigen Abständen horizontal, denn ganz nicht nur den Stammbaum Jesu Christi gezeichnet, sondern alle Familien und Söhne der 12 Söhne Jakobs und, die Priester besonders, die Könige besonders, die Propheten besonders, die Frauen der Männer besonders also dabei und so weiter. Und was uns jetzt aufgeht oder gezeigt wird hier, von Adam bis Noah vergehen etwa 500 Jahre. Noah war der 10. nach Adam und dann vergehen nochmal bis zu hier. Moment, jetzt muss ich noch gucken hier. Ja. Noah und dann Abraham. Noah ist der 10., Abraham ist der 20. Und der 30. ist ausgerechnet der Boas. Und so geht es weiter. Aber, jetzt kommt, bis hierher, bis zu Zerubabel hier, stimmen alle die Berichte von Lukas und Matthäus überein. Nein, von David an kommen zwei Linien. Da nennt Lukas eine ganze Reihe von Namen und eine ganze andere Anzahl von Menschen als Matthäus. Und jetzt wird gelehrt, wunderbar, und das soll nun Gottes Wort sein. Ne? Der eine sagt, von David ging so weiter auf Jesus Christus, und der andere Evangelist sagt, nein, so geht es weiter, ganz andere Namen, nur einmal zwischen David und Jesus Christus kommt die Sache der beiden Geschlechtsregister der verschiedenen bei Zerubabel zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft wieder zusammen. So. Jetzt ist ausgerechnet dieses Gesetz der Schwager-Ehe die Lösung. Vorerst. Nämlich. Beispiel, wie wir es nicht genau genug nehmen können. Jedes Wort, jeden Buchstaben, alles zu beachten. Ich darf gleich noch für eine vielleicht im Raum liegende Frage sagen, was das Neue Testament betrifft, auch alle die Variationen der verschiedenen Lesarten im Griechischen haben genauso ihre Berechtigung und ihren Wert, wie bei den Tonkünstlern es niemand übel nimmt, wenn da Variationen durchgeführt werden in ihren Melodien. Das sind wunderbare Ergänzungen alles. Und da der Heilige Geist mit nach menschlicher Logik beurteilt, nicht selten auskommt, ohne menschliche Widersprüche zu präsentieren, durch die er erst einigermaßen an das herankommt, um was es Gott eigentlich geht. Gibt es so etwas? Ja. Adolf Heller pflegte zu sagen, es gibt Dinge, die es nicht gibt, und da es Dinge gibt, die es nicht gibt, gibt es auch nichts, was es nicht gibt. Liebe Geschwister, hierher zurück. Was schreibt denn Matthäus? Von wo bis wo schreibt er Geschlechtsregister Jesu nieder? Er beginnt mit Abraham. Erst bei Abraham. Und Abraham lebte erst 2000 Jahre nach dem Fall Adams. Beginnt bei Abraham. Und schreibt. Abraham aber zeugte Isaac. Isaac aber zeugte Jakob. Jakob aber zeugte Judah. Judah aber zeugte. Und dann kommt der Verlobte der Maria. Und da steht das Wörtchen zeugte nicht mehr, zum ersten Mal nicht mehr da, sondern der Verlobte, Josef, der Verlobte der Maria, aus welcher dann Jesus kam, gezeugt durch den Heiligen Geist in ihrem jungfräulichen Mutterleib. Also, Matthäus, von Abraham bis Jesus Christus, Zeugte. Was macht Lukas? Der will von Zeugung gar nichts wissen. Der berichtet nach dem Gesetz der Schwager-Ehe. Und beginnt nun Jesus ungefähr alt geworden, Elberfelder übersetzt, war, wie man meinte, ein Sohn des Josef. Das griechische Wort enomizo muss übersetzt worden, Jesus, etwa 30 Jahre alt geworden, war nach dem Gesetz, Klammer der Schwager-Ehe, ein Sohn des Josef. Und dann fährt Lukas weiter. Ein Sohn des Josef, des Eli, des Matta, des, ein Sohn Davids, ein Sohn Abrahams, ein Sohn des Noah, ein Sohn des Seth, ein Sohn Adams, nicht ein Sohn, immer nur des. Des Seth, Sohn des Seth, des Adam, des Gottes. Ist Jesus Sohn des Gottes? Aha. Aber was war der erste Mensch Adam auch nach diesem Zeugnis? War er ein Sohn Gottes, dass Gott ihn gezeugt hätte? Antwort: Nein, Adam. Adam war ein Werk der Hände Gottes, nicht gezeugt. Aber trotzdem ist, wie wir sehen werden, nach dem Gesetz, ist Adam ein Sohn des Gottes. Er war nach dem Gesetz ein Sohn des Josef, so beginnt es. Und dann heißt es, des Sohns, und dann geht das zurück bis über alle Namen, bis auf Adam. Also da kommt dann auch noch unser Henoch, der entrückt wurde, das war der siebte vor Adam, nach Adam. Des Henoch, des Sohns, des Sohns, und dann des Seth, des Adam, des Gottes. Das ist das Geschlechtsregister des Lukas. Aha. Die Frage taucht jetzt auf: Wie kann der Josef irgendwie Jesus doch als Sohn nach dem Gesetz, als Sohn des Josef gelten? Und dann alle so. Antwort: Die erste Differenz bei David, nach David und Salomo. Weil ja Matthäus bei Abraham beginnt, 2000 Jahre vor Christus, und dann beim Jahr 1000 vor Christus bei David Salomo landet, ist immer noch bei Matthäus, David aber zeugte den Salomo. Der Salomo aber zeugte, und dann geht es genau, werden die Namen genannt, die gezeugt haben. Und bei David Salomo war nun zum ersten Mal eine Schwagerehe nötig, und jetzt werden die Namen genannt, die gar nicht von ihrem Vater gezeugt wurden, sondern vom Schwager. Das sind jetzt natürlich alles andere Namen. Im Weitergehen. So. Und bei Zerubabel zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft, da treffen sich wieder beide zusammen bei Zerubabel, und sofort nachher wieder kommt eine Schwagerehe vor, und dann gibt es zwei Linien: der Name dessen, der gezeugt hat, und die Namen dessen, die nach dem Gesetz der Schwagerehe jetzt Söhne des so und so und so und so sind, die verstorben sind. Das ist die Antwort auf diese beiden verschiedenen Geschlechtsregister. Ganz andere Namen und eine ganz andere Anzahl von Personen, von Männern. Lukas mit seinem Geschlechtsregister von Jesus zurück bis Gott nennt nur männliche Namen. Nur männliche Namen. Und dann nur eine Nebenbemerkung. Abschließend heute Abend lesen wir dann noch genau das Geschlechtsregister nach Matthäus. Sehr kurz, aber würdig, genau zu lesen. Und nun, es kommt das Gewaltige. Der erste Mensch Adam, schreibt Paulus. Dann kommt gerade die Sache mit Eva und dem Fall. Für mich ist Adam, 1. Mose 1, der erste Mensch, den Gott geschaffen hat, aus einem Häuflein Staub vom Erdboden. Der erste Mensch, Adam. Für mich gibt's vor Adam keine Menschen. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Der erste Mensch, Adam, genügt mir. Ungehorsam, von Gott gewarnt, des Tages, da ihr davon esset, werdet ihr gewisslich sterbend sterben. So steht da. Geschah es so? Dann sind nicht nur Adam und Eva, zu denen ist der Tod durchgedrungen, sondern das Gift, das Schlangengift, das sie genossen haben, in ihre Eingeweide kam, in den Eingeweiden Adams ruhte samenmäßig schon die ganze kommende Menschheit. Und da ist der Tod schon dort, in den Lenden Adams, schon samenmäßig in die ganze kommende Menschheit gedrungen. Der Tod drang durch in die ganze Menschheit schon dort. Jetzt war also dieser erste Mensch, Adam, in dem die ganze Menschheit samenmäßig schon vorhanden war, war erstorben, dem Tode verfallen. Konnte also kein göttliches Leben gezeugt werden, keine göttliche Vermehrung stattfinden. Lukas 3, Vers 38. Adam, das ist die Stelle am Ende seines Registers, Adam, des Adam, Sohn des Adam, des Gottes. Das bedeutet, zuerst Adam starb des Todes samt allen in seinen Lenden sich befindenden Samen. Er kann also nicht mehr göttliches Leben zeugen. Er hat keine Nachkommenschaft vor Gott. Sie sind alle dem Tod und dem Hades verfallen. Er stirbt kinderlos, wird das in Anführungszeichen, vor Gott. Wer ist nun der Nächste, dem Adam, dem ersten Menschen, am nächsten stehende Person? Wer ist das? Des Adam, des Gottes. Wer ist also der nächste Adams? Gott selber. Sein nächster Verwandter ist Gott, ja, Sohn des Adam, Adam des Gottes. Was macht nun Gott? Jetzt lächelt Gott über unsere Angst in Bezug auf die Formulierung des Schwager-Ehegesetzes nach dem Fleisch. Er sagt, ihr Lieben, ich habe schon darüber gewacht, die Worte im Gesetz können so anständig oder unanständig oder anstößig oder widerwärtig sein, wie sie wollen. Umso wunderbarer sind sie dann, wenn ich die Dinge ausführe, nach meiner göttlichen Weise, in größter aller heiligsten Form. Was macht nun Gott? Er zeugt nun für den verstorbenen Adam und die ganze in Adam verstorbene Menschheit, macht Gott was? Zeugt er nun für den ersten Adam den zweiten Adam? Und zwar, ich habe es hier aufgeschrieben, damit ich es gerade ablesen kann. Gott zeugt für den ersten Adam, das heißt für die ganze Menschheit, die da in den Ländern waren, den zweiten Adam durch den Heiligen Geist, und zwar nicht als Sohn Gottes, sondern als des Menschensohn. Warum hat Jesus immer gesagt, des Menschensohn? Hätte ja nicht gescheiter gesagt, ich bin Gottes Sohn. Nein. Gott, sein Vater, hat nun persönlich dieses sonderbare Gesetz der Schwagerehe für sich verpflichtet gewusst und sich auf göttliche, vollkommene, wunderbarste Weise daran gehalten. Eine ganze Menschheit ist umgekommen in Adam, dem ersten Menschen. Niemand anders, ich bin sein Nächster. Ich bin verpflichtet nach meinem eigenen genehmigten Gesetz, jetzt diesen erstorbenen, zeugungsunfähig geistlicherweise Menschen, der ganzen Menschheit, einen Adam, einen zweiten, einen Menschen zu zeugen, der aber dann nicht dasteht als Sohn Gottes, sondern als was? Als Sohn des Menschen, des ersten Adam, der gestorben ist. Verstehen wir jetzt Jesus immer? Des Menschensohn wird. Des Menschensohn wird. Nicht Gottes Sohn, sondern des Menschensohn. Er wusste, was geschehen ist. Und jetzt? Wie ging das zu? Jetzt kommt das Allerheiligste. Ich habe gesagt, durch den Heiligen Geist, was geschah jetzt? Kennt die Schrift irgendwo eine Witwe? Klagelieder 1, wie ist zur Witwe geworden? Die geliebte Stadt Jerusalem, Juda, Israel. Wie ist zur Witwe geworden? Aber im Buch der Offenbarung, die Hure da in Babel, ja, Israel ist, die sagt, Witwe bin ich nicht. Aha. Er scheint nicht da in den Tagen der Geburt Jesu eine 84-jährige Witwe namens Hannah. Und die war so Tag und Nacht im Tempel, Gott anrufend, wir sind verloren, du musst uns, es kommt, ja. Du bist der Einzige, dem Adam, unserem Vater der ganzen Menschheit, verpflichtet, jetzt eine neue Menschheit zu zeugen. Diese Witwe. Wie ist zur Witwe geworden, ganz Israel? Und was ist jetzt die Maria? Ich werde jetzt ganz intim, wie es die Schrift tut, als verständlichen Vergleich und als Antwort auf eine heikelste, intimste Frage. Was war nun die Maria? Maria war in diesem großen, wunderbaren, anbetungswürdigen Gottesgeschehen nur das Ei der Empfängnisfunktion im Mutterleib der Witwe Israel. Da hat Gott gezeugt. Nicht ein Sohn Gottes wurde geboren, sondern ein Menschensohn, ein Sohn des Menschen. Und, jetzt wissen wir durch Paulus, so wie sie in Adam drin schon alle gestorben sind, So sind sie jetzt nach Golgatha und Auferstehung alle in den Lenden des verherrlichten Menschensohnes gesichert. Alle in Christo lebendig gemacht. So. Lebendig gemacht. Es kommt ein letztes Wort, bevor wir noch Matthäus 1 kurz lesen. Und das finden wir im 1. Timotheusbrief. Ein wunderbarer Höhepunkt dieses Zeugnisses. 1. Timotheus, von Vers 3 an. Denn dieses ist gut und angenehm vor unserem Retter Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn Gott ist einer, betont, einer, und einer ist abgeordnet, und nicht Mittler, sondern Abgeordneter zwischen Gott und den Menschen, nämlich wer? Der Mensch, Christus Jesus. Als was ist er jetzt erhöht? Über Himmel und Erde und alle Gewalt gegeben, nicht als Sohn Gottes länger, sondern als Mensch. Der Mensch, Christus Jesus, ist der Abgeordnete einer verlorenen Menschheit, vertritt nun als Mensch vor Gott seine ganze Menschheit. So. Also Jesus Christus ist wie der Heilige Geist selbst, nicht nur der Tröster einer verlorenen Menschheit, sondern der Rechtsanwalt einer verlorenen Menschheit, die aufgrund von Golgatha und Auferstehung in die herrliche Rechtslage gekommen ist, von Gott gerechtfertigt, gerettet, berufen, verherrlicht und in Herrlichkeit vollendet. Der Mensch Christus Jesus. Von wem wurde der gezeugt? Nicht für sich als Sohn Gottes, sondern als anstelle des erstorbenen Adam und der ganzen erstorbenen Menschheit. Matthäus 1, abschließend. Buch des Geschlechtes Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Da macht das Wort Gottes gerade 1000 Jahrsprünge. Abraham zeugte Isaac. Isaac aber zeugte Jakob. Jakob aber zeugte Judah und seine Brüder. Judah aber zeugte Phares und Zara von der Tamar. Wer war die Tamar? Seine Schwiegertochter. Also schöne moralische Sache, nicht? Und zwar gar nicht bewusst. Die hat sich verkleidet als Hure. Da ist er zu ihr eingegangen. Da. Vielleicht hat jemand gedacht, ja, Bruder Muhl, es wäre gescheiter, du würdest etwas aus dem Neuen Testament lesen, nicht da die alttestamentlichen, unmoralischen Dinge und so weiter, und sag, ja, bitteschön, fangen wir gleich im Neuen Testament an. fängt ja wunderbar an, nicht? Von der Tamar, Phares und Amram. Amram aber zeugte Aminadab, Aminadab aber zeugte Nachschon, Nachschon aber zeugte Salmon, Salmon aber zeugte Boas. Wer war die Mutter des Boas? Rahab, die Hure von Jericho. Oho. Was ist das, das Neue Testament? Ja, wissen wir denn nicht, dass Rahab in Hebräer 11 dem Kapitel der Glaubenshelden erschien? In gleicher Weise ist Rahab nicht mit den Ungläubigen umgekommen, denn durch Glauben hat sie die Kundschafter gerettet. Rahab wurde aufgenommen dann in Israel und wurde Mutter unseres wunderbaren Boas. Schade, nicht? Schade. Zweiter Punkt, Boas von der Rahab. Boas aber zeugte Obed von der Ruth. Ja, wer ist denn die Ruth? Eine Moabitin, wo geschrieben steht im Gesetz, einem Moabiter darfst du in keinem Falle Barmherzigkeit erweisen. So, daher kommt die Ruth. Wer ist denn Moab? Ja, wissen wir auch. Die Sache mit den Töchtern Lots. Einer hieß Moab und der andere Ammon. Oh, liebe Geschwister, aber noch nicht fertig. Der Ruth, Obed zeugte Isai aber zeugte David, den König, David aber zeugte Salomon von der des Uria. Wie hieß die? Bathseba. Das heißt Tochter des Eidschwurs. Und die Bathseba, die gebar den Salomo, der weiser war als alle Menschen vor ihm und alle Menschen nach ihm. So steht geschrieben. Salomo. Aha. Wir haben die Tamar, wir haben die Rahab, wir haben die Ruth, wir haben die des Feldherrn des David, Uria hieß er, und dann geht es weiter bis auf Jesus Christus, nur noch bei Josef, dem Verlobten, hört das Wort zeugte auf, sondern durch den Heiligen Geist empfangen, wie wir gehört haben. Und schließen mit dem Wort, er, Jesus Christus, schämte sich nicht, was zu tun oder nicht zu tun. Diese ganze Gesellschaft Brüder zu nennen. Hätte er Grund, sich seiner Vorelternschaft zu schämen? Von Adam bis auf Josef. Und das Gegenteil, wunderbar. Amen.
Wir wollen beten. Geliebter himmlischer Vater, Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, deines geliebten Sohnes, wollen wir dir recht herzlich danken, dass du einen Weg ersonnen hast, besprochen hast, durchgeführt hast, der sich unserer menschlichen Logik sicher entzieht. Aber dennoch, gerade weil er durch Dunkelheiten führt, darf er umso heller aufleuchten, wenn wir ihn mit den Augen des Herzens, die vom Geist erfüllt sind, sehen dürfen. Und so wollen wir dir danken, auch für die Situationen in unserem Leben, die wir vielleicht im Moment nicht einordnen können, weil sie uns zu dunkel erscheinen. Danke, lieber Vater, dass in Jesus Christus, in diesem wunderbaren Licht, jegliche Dunkelheit, die ins Licht gestellt wird, unmittelbar wesensmäßig zum Licht wird. Und das darf uns getrost und froh machen, dass wir da nicht zögern und zaudern, all das, was uns niederdrücken möchte, in dein Licht zu stellen, damit du es erhellen, durchleuchten und durchlichten kannst und damit wir dann zu deiner Ehre froh und freudig unsere Straße ziehen dürfen, bis dass du kommst. Danke noch einmal für das, was wir heute hören durften. Danke für unseren lieben Bruder Mohl, dass du ihn bis in dieses hohe Alter wunderbar bewahrt, geführt und geleitet hast. Und danke, was du noch aus all dem, was er sagen durfte, in den Menschenherzen wachsen lassen möchtest und was heranreifen darf zu deiner Ehre. Danke, dass du treu bist und dass du dafür sorgst, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Gelobt und gepriesen sei dein wunderbarer Name. Amen.
Amen. Ich habe noch schnell ein Wort. Kurz. Heute früh, nach der Versammlung, hat ein Bruder gebetet und ich habe es nicht gehört. Meine Frau hat mir es gesagt. Unter anderem hat der Bruder gebetet. Irgendwie, auch wenn ich nicht alles verstanden habe. Das hat mich jetzt ermuntert, folgenden Vergleich auszusprechen. Wahrscheinlich ist auch dieser Abend auf Kassetten aufgenommen worden. Frage, wenn ja, dann ist doch alles, was ich gesprochen habe, jetzt in der Kassette drin. Sicher. Aber die nächste Frage, hat die Kassette alles, was jetzt in ihr drin ist, verstanden? Die hat überhaupt nichts verstanden. Aber kann ich das, was da in der Kassette drin ist, später wieder einmal hervorholen? Aha. Und zwar ganz genauso original. Was heißt das für uns? Vor Gott ist jedes Wort, das wir gehört haben, ich habe auch gehört, jedes Wort, das wir gehört haben, in unser Herz gesät worden. Und auch alles, was wir nicht verstanden haben, bleibt da drin gesät. Ich hoffe auf gutem Boden. Und wird zu seiner Zeit Frucht bringen. Und dann kommt die Stunde und der Tag, wo gilt, ihr werdet es aber hernach verstehen. Und an jenem Tage werdet ihr mich überhaupt nichts mehr fragen. Amen.
Dann werden wir Bruder Mohl verabschieden, wünschen gute Heimkehr und gesegnete weitere Dienste. Wir haben heute Abend wieder ein Meister- und Musterstück seiner Schriftauslegung mitbekommen. Herzlichen Dank. Und wie sehr wir dich schätzen, Bruder Mohl, das möchte ich dir jetzt noch vorführen an unseren vier jungen Brüdern. Die stehen mal jetzt schön auf. Die haben nämlich zu deiner Ehre heute Abend alle eine Fliege angezogen. Ah. Wir haben fünf Flugzeugpiloten unter uns mit Marbella. Ja. Ja,
zu ehren, weil du immer so hübsch angezogen bist. Ja. Ja.
Herzlichen Dank, ihr lieben Jungen. Ich sage euch, was Paulus dem Timotheus achte, was ich euch sage. Denn der Herr wird euch Verständnis geben in allen Dingen. Amen.